wenn im System geklärt ist, was denn das Baby sagen will, und das Baby auch versteht, dass die Mama das jetzt versteht, dann kommt eine Ruhe ins System von dem Kind. Und dann zeigt es die Symptomatik meistens nicht mehr so stark, gar nicht mehr.
Es ist ganz selten wirklich nur körperlich, es ist immer beides, wenn, aber emotional ist es eigentlich fast immer. Fast, würde ich sagen, 99% ist immer was Emotionales mit dir.
Und das ist auch das, was ich so in meiner Laufbahn als Therapeut immer wieder mitbekommen habe, dass du, wenn du eher das Gute, also das, was noch funktioniert, stärkst und dich nicht auf das konzentrierst, was krank ist, dann kannst du manchmal viel mehr erreichen. Für mich ist IBT eigentlich ein Dolmetschersystem.
Hallo, herzlich willkommen bei Herz-Bauch-Bindung. Ich bin Christina Daum, bin Hebamme, Mama von 3 Kindern. Ich arbeite als Mama-Mindset-Coach systemisch und mit Hypnose und hoste diesen Podcast jetzt mittlerweile schon seit fast 5 Jahren. Und ich habe hier für mich den Auftrag gefunden, dich zu inspirieren, dir Perspektiven aufzuzeigen, dich zu informieren. Und heute habe ich ein wundervolles Thema mitgebracht, was dich interessieren könnte, wenn du schwanger bist, aber auch wenn du schon Kinder hast, im Grunde auch wenn du im Kinderwunsch bist. Und ich bin im Gespräch mit Ursula und Steven Gehre aus der Schweiz. Und die zwei sind Kraniosakraltherapeuten und arbeiten mit der IBT. Das ist die integrative Babytherapie nach Matthew Appleton. Wichtig ist, das ist eine Abgrenzung zu der IBT, die auch oft im Internet zu finden ist, und zwar die integrative bindungsorientierte Traumatherapie. Das ist mir hier ganz wichtig, das vorweg zu sagen, denn es ist ein Unterschied. Und wir sprechen von der integrativen Babytherapie. Hier in dem Podcast findest du auch noch für dich vielleicht Antworten, wie du mit deinem Baby in den Kontakt kommen kannst, schon in der Schwangerschaft, was dich unterstützen kann oder welchen Weg ihr gehen könnt, wenn dein Baby viel weint. Und ja, es ist für mich ein wunderschönes, tiefes, wertvolles, wertschätzendes Gespräch geworden, was dich unterstützen darf, was vielleicht auch gerade mit seiner Energie und seiner Schwingung hier rausgehen darf in die Welt. Und die Achtsamkeit, die Feinfühligkeit und die bindungsorientierte Begleitung unserer Babys mehr in den Fokus setzen möchte. Ich wünsche dir jetzt viele, ja, Impulse, viel Freude bei diesem Gespräch. Schön, dass du da bist. Willkommen! Ich bin im Interview, diesmal eine Premiere mit zwei wunderbaren Menschen, die ich auch live kenne. Und wir uns jetzt wiedersehen nach einem Dreivierteljahr, haben wir es jetzt geschafft, hier zusammenzukommen. Und zwar mit der Ursula und dem Steven Gehre. Schön, dass ihr da seid. Hallo von Deutschland in die Schweiz. Und ja, ich möchte euch heute interviewen zu dem Thema, ja, womit ihr euch beschäftigt, inwiefern ihr mit Kindern und Eltern arbeitet und was ihr Wundervolles in die Welt bringt, um, ja, um was? Um Gutes zu tun. Kann man das so sagen? Ich weiß es nicht, ob das jetzt schon zu pathetisch ist. Schön, dass ihr da seid. Und ja, stellt euch doch gerne mal bitte selber vor, wo seid ihr, für was geht ihr los? Wie seid ihr dahin gekommen zu dem, was ihr gerade tut und warum tut ihr es? Ganz viele Fragen in einem, aber ihr könnt ja mal starten mit dem, was für euch am stimmigsten ist.
Ja, dann fange ich mal an. Ich stelle mich gerne mal vor. Ich bin Kraniosakraltherapeutin, IBT-Therapeutin und IBT steht für integrative Babytherapie. Das ist etwas, was noch nicht so lange unterwegs ist und doch eigentlich die wunderbare Ergänzung zu Kraniosakraltherapeutin. Ich arbeite ganz viel mit Familien, Babys, Kindern, aber auch Erwachsenen, also eigentlich alles, was einmal ein Baby war. Sind alle Babys gewesen und deshalb spielt es eigentlich keine Rolle. Ich kann auch sagen, ich habe nur Babys bei mir.
Ewige Babys, kleine und große.
Ja, deshalb ist auch mein Schwerpunkt eigentlich auf prä- und perinatale Begleitung von Eltern und Babys. Und nebenbei bin ich noch im Vorstand von der ISBBM Schweiz. Da gibt es ja auch bei euch in Deutschland den großen Verein. Da haben wir dann auch wieder in Aachen die nächste Fachtagung. Genau, nochmal kurz die Werbetrommel.
Genau, und genau da haben wir uns auch letztes Jahr kennengelernt und werden dieses Jahr uns wieder dort sehen. Ja.
Genau, und da werden wir auch über das Thema reden. Was bringt ein Baby mit nach einer sogenannten traumatischen Geburt? Was zeigt es uns? Und da mache ich gleich den Bogen zu dieser IBT. Das ist eigentlich so der Grundsatz von der IBT. Wir schauen ganz gut auf das Baby. Was zeigt uns das Baby? In jeder Sitzung gehen wir eigentlich mit dem Baby. Wo leitet uns das Baby hin? Das kann durch eine Körpersprache sein, kann durch Schreien sein. Es kann auch das sein, was jetzt mal die Mama sagt, aber eigentlich nehmen wir ganz, ganz tiefen Kontakt auf mit dem Baby. Immer in Verantwortung mit der Mama, immer im Zusammenspiel mit der Mama, immer, dass wir die wirklich im Blut haben. Oder die Eltern, je nachdem, kommen auch mal Papas mit.
Magst du kurz aufzeigen, wie ihr dort gelandet seid bei diesem Thema oder bei der IWT?
Ja.
Ich glaube, wir sind ja beide unterschiedlich da gelandet. Jeder hat so seinen eigenen Weg, seinen eigenen Weg gegangen, um irgendwie Therapeut zu werden. Mein Weg ging damals mal los als ganz normaler Fitnesstrainer. Habe ich mal angefangen, mich mit dem menschlichen Körper auseinanderzusetzen. Hat mich mega interessiert, spannend. Habe dann meinen Physiotherapeut gemacht, meinen Manualtherapeut gemacht, dann irgendwann meinen Osteopath gemacht, dann meinen Kraniosakraltherapeut gemacht und schlussendlich bin ich jetzt IBT-Therapeut. Also es ist schon ein Weg, der schon über 20, 25 Jahre gegangen ist. Und jetzt nenne ich mich IBT-Therapeut und behandle genau wie meine Frau Babys oder Kinder. Man spricht ja auch manchmal auch von dem inneren Kind. Wir reden ganz gerne auch von dem inneren Baby, was eben verletzt ist oder was eben auch seine Ressourcen hat. Und das ist eben auch einer unserer Aufträge, diese Ressourcen zu stellen. Und das ist auch das, was ich so in meiner Laufbahn als Therapeut immer wieder mitbekommen habe, dass du, wenn du eher das Gute, also das, was noch funktioniert, stärkst und dich nicht auf das konzentrierst, was krank ist, dann kannst du manchmal viel mehr erreichen.
Kann ich mir dieses IBT so vorstellen, dass der Körper in Verbindung mit dem, was innen ist, therapiert wird? Also, dass es ein ganzheitlicher Ansatz ist?
Definitiv ein ganzheitlicher Ansatz, genau. Und es ist halt wie so ein familienorientierter Ansatz. Das ist auch ganz wichtig. Es geht nicht nur irgendwie um was Medizinisches, sondern es geht wirklich um das Gesamte. Also deshalb passt es eigentlich auch so gut zu der Kraniosakral. Also man kann das wirklich extrem gut mischen und integrieren. Also es kann sein, dass mal ein Baby wirklich noch schläft, oft auch die ganz Kleinen, die zu uns kommen. Und dann gibt es vielleicht eher eine Kraniositzung, wo man einfach wirklich mal spürt, hey, was ist denn da in dem ganzen Körper los? Oder es kann natürlich auch sein, dass wirklich was Pathologisches da ist, dass vielleicht eben ein Schiefhals mal kommt. Und da kann man immer erst, also es ist eigentlich so, dass wir immer erst die feinen Sachen schauen, was gibt es an feinen Arbeiten zu machen. Und wenn das alles jetzt mal nicht helfen würde, haben wir dann immer noch Steven hier mit seinen osteopathischen Fähigkeiten, wo er dann auch tatsächlich mal wirklich rangeht an was mobilisieren oder so. Aber wir haben eigentlich beide festgestellt, dass oft ist eben genau die IBT die erste Wahl, weil sehr oft ist es eigentlich emotional. Es ist ganz selten wirklich nur körperlich, es ist immer beides, wenn, aber emotional ist es eigentlich fast immer. Fast würde ich sagen, 99% ist immer was Emotionales mit drin.
Kannst du erklären, was bei dem IBT passiert oder was ihr macht?
Ich glaube, wir beide haben unterschiedliche Versuche, das zu erklären. Für mich ist IBT eigentlich ein Dolmetschersystem. Ich versuche den Eltern zu erklären, was will das Baby uns sagen? Wo steht das Baby gerade eben? Ich glaube, das Problem, was viele Eltern haben, ist, wenn ein Baby schreit, wenn es weint, wenn es nachts nicht schläft, dass die Eltern nicht wissen, was fehlt jetzt dem Baby? Was ist denn eigentlich jetzt los? Und ich kann nicht helfen. Ich gebe die Brust, ich gebe die Flasche, ich windle, ich trage, ich fahre Auto, ich mache irgendwelche Geräusche. Das Baby kommt einfach nicht zur Ruhe. Klar können wir jetzt sagen, Fachdeutsch ist eine Regulationsstörung, aber damit können ja die Eltern nichts anfangen. Und vielmehr geht es darum, dem Eltern mal zu sagen, du pass mal auf. Das Baby sagt jetzt hier ganz klar, da war etwas während der Schwangerschaft, da war etwas während der Geburt. Und dann kann man das auch nachmachen. Man sieht ja dann wirklich die Stellen, wo dann das Baby sich zum Beispiel an die Stirn greift oder immer wieder ans rechte Ohr greift beim Schreiprozess. Und dann kannst du sagen, guck mal, wie war denn das bei der Geburt? Wie ist denn das gewesen, wo das Baby rausgepresst worden ist oder so? Kaiserschnitt oder was auch immer, Saugglocke, Darmgeburt. Was war denn in dem Moment, wo das Ohr entweder am Becken vorbeigeklickt ist oder was war in dem Moment, wo das Baby rausgezogen ist? Meistens können sich die Mütter daran erinnern. Und ich finde gerade dem Moment, wenn die Mütter sich daran erinnern, du, da war wirklich was. Da war ja was. Ne? Am Anfang der Behandlung sagen sie meistens, du, da war nichts, alles gut. War die Geburt, halbe Stunde oder 2 Stunden, war eigentlich alles gut. Und dann fängt man an, mit dem Baby zu arbeiten und dann sagt man, du, pass mal auf, das Baby zeigt mir hier an dem rechten Ohr, da war irgendwas. Und dann erinnern sich die Mütter. Und da passiert im Feld zwischen Mutter und Kind, in dem Moment, wo die Mama realisiert, ja, stimmt, da war was. Und deswegen greift sich mein Kind am rechten Ohr. Dann passiert etwas in Hinsicht von Auflösen. Da löst sich irgendwas auf. Dann entsteht eine neue Bindung. Eine Bindung, die vorher so nicht da war, weil das Baby ja geschrien hat. Und das finde ich einen sehr schönen, heilsamen Moment.
Also es geht ums Verstehen. Du hast eben gesagt, Dolmetscher zwischen
Kommunikation.
den beiden.
Eben verstehen, dass die Mama versteht, was denn das Baby nur sagen. Und durch Verständnis, wenn die Mama weiß, ah, das ist das, was das Baby mir jetzt sagen will, mein Kind mir sagen will. Dadurch kann die Mama besser damit umgehen. Moment, aber auch, wenn im System geklärt ist, was denn das Baby sagen will, und das Baby auch versteht, dass die Mama das jetzt versteht, dann kommt eine Ruhe ins System von dem Kind. Und dann zeigt es die Symptomatik meistens nicht mehr so stark, ist gar nicht mehr.
Also die Mutter versteht das Baby besser und damit fühlt sich das Baby eher gehört und kann damit auch eher sein System entspannen. Okay. Ursula, magst du auch nochmal erklären, wie du das für dich erklärst, weil ihr ja beide sagtet gerade, ihr habt so unterschiedliche Ansätze.
Also unterschiedlich sind die gar nicht. Ich denke schon, dass ich natürlich vielleicht doch noch eher ein bisschen mehr von der emotionalen Seite hergehe, wo Steven vielleicht eher mal auch mal die ganzen Reflexe testet oder auch mal wirklich Tests macht oder so. Wo ich vielleicht doch eher noch den ersten Zugang wirklich über das Emotionale habe. Und gerade auch jetzt Babys eben schreien, das ist ja ein großes Thema, Verdauungsstörungen, das ist ja immer noch, das geistert ja immer noch in den Eltern und kommt aber auch immer noch von den Kinderärzten, das sind diese 3 Monatskoliken. Und wir stellen einfach wirklich fest in unserer Praxis, das ist vielleicht 1 von 10 Kindern, wo wirklich irgendwas Medizinisches ausschlaggebend ist. Alles andere, wenn wir mit den Babys, mit IBT und mit dem eigentlich ausreden lassen. Ich sage dem ja auch, ich sage den Eltern nicht, das ist ein Schreien, das ist für mich ein Ausreden lassen. Wenn das Baby sich ausreden lässt, was erzählen darf, was passiert ist, dann sind komischerweise plötzlich die ganzen Koliken weg und die Eltern sind dann total baff und irgendwie kommen sie 2, 3 Sitzungen zu uns und das Baby ist total entspannt. Und das ist so schön, dann eben auch zu sehen, ah, die Eltern verstehen es wirklich. Also es braucht auch ganz viel Aufklärungsarbeit am Anfang. Also ich rede ganz, ganz viel die erste Stunde mit den Eltern, weil mir ist wichtig, dass das Sinn macht für die Eltern, dass sie es verstehen. Bringt mir nichts, wenn ich eine Behandlung mache und die gehen nach Hause und sie verstehen es nicht und es passiert weiter. Sondern es geht darum, dass sie das zu Hause auch wirklich so anwenden können, dass sie wissen, was muss ich tun, wenn am Abend das Baby schreit. Wichtig, sonst sind sie wieder aufgeschmissen. Also, dass sie, okay, das ist jetzt das Schreien, was die Ursula gesagt hat, das ist jetzt wahrscheinlich nicht Windel oder Essen, sondern da kommt jetzt wirklich was Tiefes raus. Und dann lernen die Eltern, das wirklich so zu begleiten, dem Kind wirklich zuzuhören.
Also
Wirklich.
IBT ist im Grunde Unterstützung zum Bindungsaufbau.
Ja. Eigentlich, ja, das ist tatsächlich Bindungsarbeit, aber wirklich tiefe, tiefe Bindungsarbeit. Also, es ist wirklich so, dass das Baby und die Eltern, die finden zusammen an einem Punkt, wo das Baby weiß, ich kann mit allem zu meinen Eltern gehen.
Und du sagtest jetzt, die erste Sitzung redest du noch mehr oder besonders viel, um das auch alles zu erklären. Wie viele Sitzungen braucht es meistens? Was ist eure Erfahrung?
Ja, wir tun oder ich versuche das eigentlich gar nicht so großartig zu sagen, dass wir sagen, 3, 4 Behandlungen, dann ist es gut, weil das kannst du ja so individuell, das kannst du gar nicht sagen. Du hast bei einem Kind, wo du denkst, um Gottes Willen, Notfall-Kaiserschnitt, das würde es 3, 4 Behandlungen dauern und dann hast du eine Behandlung, die so ausschlaggebend ist, dass du mit einer Behandlung schon ein ganz anderes Kind hast. Und beim anderen Kind, wo du sagst, okay, es war eine Speedy-Geburt, also ja, das geht relativ schnell und dann brauchst du doch 5, 6 Behandlungen auf einmal. Also wir können jetzt nicht so sagen, das ist nach 3, 4 Behandlungen gut. Das ist wirklich sehr individuell und hat auch manchmal nicht jetzt wirklich mit der Geschichte, dass du sagen kannst, okay, die schnelle Geburt oder Notfallkaiserschnitt, dafür brauche ich jetzt 10 Behandlungen. Kannst du vorher nicht sagen. Sehr individuell. Das hängt viel damit drin ab. Wie schnell hast du die Eltern im Boot? Wie schnell verstehen die Eltern von dem, was du ihnen erklärst, was gerade mit dem Baby abgeht? Und auch die Bindungsfähigkeit, vielleicht der Prof zu sagen, aber doch die Bindungsfähigkeit der Eltern ist sehr wichtig in dem Heilungsprozess. Und manchmal ist es auch notwendig, mit den Eltern erstmal zu arbeiten, dass auch eine Bindungsfähigkeit dann entstehen kann.
Ja, es war auch eine meiner Fragen, die mir jetzt so im Kopf aufgeploppt sind. Wo liegt das Thema? Liegt es denn immer bei den Kindern oder liegt das doch in manchen Fällen auch bei den Eltern? Ne? Also da ist vielleicht auch jetzt gerade der Ansatz mit der Bindungsfähigkeit. Ne? Also weil Kinder spiegeln ja unter Umständen auch die Unsicherheit der Eltern, die Themen der Eltern, die schwer zu verarbeitende Geburt der Mutter zum Beispiel. Ne? Wo das Kind vielleicht nicht so traumatisch herausgegangen ist wie die Mutter selbst und das aber dann natürlich auf die Beziehungen großen Einfluss hat, oder? Wie ist da eure Erfahrung?
Ganz genau. Genau so ist es. Die erste Frage oder die, vielleicht nicht die erste Frage, aber eine der Fragen, die ich mir der ersten Behandlung immer stelle, wer bringt jetzt wen in die Behandlung? Bringt die Mama das Baby zur Behandlung oder bringt das Baby die Mama zur Behandlung? Und das ist eigentlich so ein Kernthema auch in der Kommunikation dann. Wie kann ich das der Mama transportieren, dass ich sie eigentlich behandeln müsste? Weil für die Mama schreit ja das Baby. Das ist dann doch eine große therapeutische Aufgabe, dann zu sagen, ja, aber ich brauche dich jetzt mal auf der Linie und nicht das Baby. Um jetzt den Kaiserschnitt nochmal zu bearbeiten oder die Geburt, die nicht so war, wie du sie dir vorgestellt hast.
Finde auch immer ganz spannend zu sehen. Also ich habe das auch oft, dass so Familien kommen und dann sie melden sich an mit einem Schreibaby und dann ist das Baby ganz still die ganze Stunde und die Eltern verstehen es nicht. Und das ist genau wie wenn das Baby wirklich weiß, ich bringe meine Eltern und ich mache denen jetzt den Raum auf, dass die das alles bereden können. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und das kann dann sein, in der zweiten Sitzung ist das Baby total aktiv. Aber ich sehe das wirklich gar nicht so selten, dass die Babys manchmal wirklich erst sich zurücknehmen und wieso den Eltern man den Platz geben, weil sie merken, da ist was ganz dringend.
Aber jetzt Kraniosakraltherapie macht ihr nur mit dem Kind oder macht ihr es dann auch mit den Eltern? Legt ihr auch an den Eltern Hand an? Das würde mich jetzt noch interessieren.
Ja, auf jeden Fall.
Beides.
Also bei mir ist es oft so, also es gibt sogar wirklich Sitzungen, wo ich es währenddem mache, wenn das ein Baby ist, was wirklich schläft, biete ich oft der Mama an, sie soll das Baby auf sich legen und ich mache Kranio. Oder es ist dann so, dass ich wirklich sehe, ah, die Mama bräuchte es auch und dann mache ich sie darauf aufmerksam, ob sie vielleicht sich überlegen möchte, auch mal bei mir noch eine Sitzung separat zu buchen. Und dann, wenn möglich, ohne Kind, wenn sie kommen kann. Also eigentlich alles möglich. Wir sind da total offen und Freestyle, was es gerade braucht. Ich habe auch schon Hausbesuche gemacht, also ja.
Ja.
Genau.
Ja. Und dann nutzen wir halt entweder die IBT oder die kraniosakrale Therapie als Tool, um den Zugang zum System zu finden, um das Trauma, was durch die Geburt, durch die Schwangerschaft, durch die Trennung oder was auch immer entstanden ist, dann aufzulösen.
Kannst du erklären, inwiefern ihr da den Zugang findet oder wie kannst du das erklären? Weil ich selber auch persönlich habe null Erfahrung mit Kraniosakraltherapie da draußen. Vielleicht die eine oder andere Frau kann sich auch nichts darunter vorstellen.
Die Kraniosakraltherapie grundsätzlich erst einmal ist ja entstanden aus der Osteopathie heraus. Und das ist eigentlich ganz spannend. Osteopathie, die Anfänge der Osteopathie waren, die ersten Osteopathen waren reine Chiropraktoren. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, weil wenn man heute zum Osteopathen geht, ist die Arbeit sehr fein. Aber das kann man auch, erklären, weil auch in meiner Ausbildung am Anfang, als ich Osteopathie gelernt habe, wollte ich eigentlich nur einrenken. Und damals habe ich schon den Satz gehört, je erfahrener du wirst, sanfter wirst du. Damals konnte ich das noch nicht glauben, weil ich dachte, nee, einrenken, der Schmerz ist weg und gut. Aber ich habe es doch erfahren durch meine langjährige Erfahrung als Therapeut, nur als Physiotherapeut, Osteopath, Kraniosakraltherapeut, dass es doch so ist, dass du, je sanfter du dem System des Menschen begegnest, umso eher öffnet er sich und tut eigentlich die Ursache deiner Beschwerden eher mal freigeben, als wenn du es hart und direkt an die Sache rangehst, was auch mal sein muss. Ich renke auch heute immer noch ein, aber das eher als Türöffner, um mal zu sagen, okay, da ist eine Blockade da, die mache ich jetzt mal weg und dann gucken wir mal dahinter, hinter dieser Tür, was ist denn dahinter? Warum ist denn die Blockade überhaupt da? Was ist das Problem? Welche emotionale Blase verbindet sich denn dort? Und das kann das Kiefergelenk sein, das kann der Atlas sein, das kann die Brustwirbelsäule sein, je nachdem, welche emotionale Blase sich wo abspeichert. Und das ist manchmal ganz spannend herauszufinden. Wo fängt denn das an? Und meistens, auch bei den Müttern, auch Mütter waren mal Kinder, geht es da los. Und was ich auch sehr häufig herausspüre, dass wenn eine Mutter zur Geburt kommt, erinnert sich das System der Mutter an die eigene Geburt. Und dadurch entstehen ganz viele Ängste bei den Müttern. Und ich finde es auch ganz spannend, wenn Mütter vor der Geburt in die kraniosakrale Therapie kommen und dieses Thema aufzulösen. Dass man die Ängste aus der eigenen Geburt, ne, wenn die eigene Geburt sehr traumatisch war, dass man die Ängste auflöst, diese Erfahrung ich sage immer, verstoffwechselt im System. Na, man regt das System an, man merkt, dass da was arbeitet und dann verstoffwechselt sich das und dann geht die Spannung aus dem System raus und du merkst es dann, dass das System weniger Ängste hat. Und wenn die Mutter weniger Ängste hat vor Geburt, dann wird es eine ganz andere Geburt.
Also ist die klare Empfehlung im Grunde, gerade wenn Frauen Ängste in der Schwangerschaft haben, wenn sie vielleicht auch wirklich mit unguten Gefühlen Richtung Geburt denken, vielleicht sogar wissen, sie haben eigene schwere Geburt gehabt, ne, als sie geboren wurden, dass sie sich da ja, kraniosakraltherapeutisch in der Schwangerschaft behandeln lassen, um da hinzuschauen. Geht man da mit einer Indikation dran oder sagt man, ich gehe mal zum Kraniosakraltherapeuten, wie man vielleicht auch sagt, da geh mal zum Osteopathen, der guckt schon. Wie ist das?
Ja, unbedingt. Also ich finde, also jetzt für die Mütter und die Schwangeren auf jeden Fall würde ich es jeden Fall immer empfehlen. Also jetzt gerade jetzt bei uns wirklich vielleicht auch jemand nehmen, wo so ein bisschen Erfahrung auch hat, eben mit diesen ganzen Geburtsthemen, weil da kann man wirklich auch mit der Bindung schon was machen. Ganz viele, die vielleicht beim ersten Kind in eine Depression gefallen sind, die dann sagen, hey, beim zweiten Kind, da muss ich was machen, die kommen dann wirklich in der Schwangerschaft und das ist ein ganz andere Ausgangslage, wie die an die Geburt gehen. Also ich sage immer, das ist eigentlich das Nonplusultra und das Perfekte, wenn wir die Schwangeren schon sehen. Auch eine Schwangere, die findet, es ist alles gut, weil es ist ja immer irgendwas wird getriggert von deiner Geschichte. Irgendwas kommt ein bisschen hoch, irgendwelche Ängste sind da. Und wenn man das alles bereinigen kann und so in die Geburt gehen kann, erstens mal ist die Bindung schon ganz anders da zu dem Kind, zu dem Ungeborenen. Und danach, also wir sehen deutliche Unterschiede zu Frauen, die wir vorher schon hatten oder die, die einfach nachher kommen. Das ist ein deutlicher Unterschied.
Ja, ich möchte aber noch ergänzen, dass doch viele Mütter doch in die Behandlung kommen, weil sie doch Schmerzen haben. Iliosakrale Beschwerden, also Kreuzbeinbeschwerden oder Leistengegenbeschwerden. Und diese Beschwerden sind meistens schon der Ausdruck der traumatischen Erfahrung. Diese Beschwerden kommen aus der Spannung heraus, weil die Angst sich langsam aufbaut.
Okay. Und auch jetzt Frauen, die zum Beispiel, muss ich jetzt gerade an eine Frau denken, die jetzt schon die vierte Schwangerschaft hat und eigentlich offensichtlich für sich sagt, ich habe drei gute Geburten erlebt, habe da jetzt keine Ängste in Bezug auf Geburt und jetzt plötzlich Schmerzen entwickelt. Steckt da für euch jetzt aus eurem Verständnis auch oft was dahinter, also an Ängsten oder an.
Ja, also für mich sind Ängste einer der wichtigsten Auslöser von Schmerzen und Beschwerden. Wir alle haben drei Grundängste. Und aus diesen Ängsten heraus entstehen ja die meisten Spannungen im System. Ob ich nun Darmspannung aufbaue oder Kopfschmerzen aufbaue oder Leistenbeschwerden aufbaue, es sind ja immer Ängste als Ursache. Na, habe ich Angst, die Kontrolle zu verlieren? Habe ich Angst, die Bindung zu verlieren? Oder habe ich Angst, nicht zu genügen? Und wenn ich schon drei Kinder habe und noch ein viertes Kind wäre jetzt nur als Gedanke, ohne eine Ferndiagnose zu machen, die Angst nicht zu genügen, eventuell da.
Und das entsteht dann sozusagen auch neu in dieser Schwangerschaft unter Umständen, also die vielleicht bisher jetzt noch nicht so präsent war.
Ich wehre mich eigentlich grundsätzlich immer so Ferndiagnosen, eigentlich braucht es immer dann ein Gespräch. Welche Angst ist jetzt da? Und meistens können die dann auch dann das schon benennen. Na,
Ja,
also.
hätte. Also das war jetzt rein hypothetisch. Also das ist auch diese Frau ist jetzt hier auch jetzt nicht bewusst angesprochen, sage ich jetzt mal. Ne? Also das ist jetzt nur so ein ja, hypothetischer Fall.
Eins um eins dieser drei Grundängste immer angesprochen werden. Und Ängste machen Spannung im Körper. Meistens in der Beckengegend. Und dann läuft es dann weiter über diese myofasziale Ketten, die hin Kopfschmerzen, die über die Entspannung gehen.
Super spannend, also super spannendes Thema. Über den Körper sozusagen die Seele oder das Innere zu erreichen, kann man das so sagen?
Der biodynamische Gedanke und den ersten Satz, den ich in der Biodynamik gehört habe, war ja, du kannst die Psyche über den Körper heilen oder den Körper über die Psyche. Und der Satz hat mich damals mega gefesselt. Und da habe ich angefangen, mehr in diesem Bereich zu forschen.
Super, ja. Sehr, ja, catcht mich. Sehr, sehr spannend. Wie kann ich denn jetzt, also ihr seid jetzt mit dem ja, mit der Therapie in der Schweiz, das heißt jetzt zum Beispiel gerade jetzt in meinem Raum wüsste ich jetzt ad hoc niemanden, der das anbietet. Wie finde ich denn da jetzt einen Therapeuten? Also ich kenne jetzt hier Kraniosakraltherapeuten, ich kenne jetzt Osteopathen in der Gegend. Aber das IEBT, wer bietet es an? Gibt es irgendwie einen übergeordneten Dachverband? Wie komme ich da zu meinem Therapeuten, wenn ich da jemanden suche?
Ja, tatsächlich gibt es einige Therapeutinnen. Ich glaube, es gibt keine Therapeuten in Deutschland. Therapeutinnen, genau. Und das ist jetzt ganz neu aufgegleist. Also wir haben,
Okay.
ah doch, ja, es gibt einen Therapeuten, ganz genau. Wir haben das bisher eigentlich über
Ja.
die Schweiz gemacht. Da gab es die Webseite IBT Europe. wo wir die ganzen Länder verknüpft haben. Das wird jetzt aber alles ein bisschen ländereigen neu aufgebaut. Und jetzt gibt es ganz neu die IBT Deutschland. Die machen jetzt wirklich einen Verein draus und das ist alles jetzt gerade im Starten und die ganze Therapeutinnenliste, Therapeuten, die dann aufgelistet sind, da gibt es tatsächlich einige in Deutschland. Also wir sind eher selten, also bei uns gibt es jetzt gerade mal uns in der Schweiz und in Deutschland gibt es einige mehr, aber ihr seid ja auch viel größeres Land. Also kann ich wirklich sehr empfehlen, wirklich da auch mal zu gucken, gibt da jemand in der Nähe und das können wir vielleicht auch noch irgendwie die E-Mail-Adresse oder so bekannt geben, dass man sich da informieren kann oder natürlich über ISBPM Schweiz oder Deutschland. Da findet man Leute, da kann man gucken, in welcher Methode arbeiten die.
Also all das kann ich in die Shownotes verlinken. Also das wird dann alles zu diesem Podcast mit veröffentlicht und jede Frau, jeder Mann, wer auch immer das jetzt hier gerade hört, meistens sind es Frauen, die mir zuhören oder uns hier zuhören, die können das dann nachlesen und einfach dort auf den Link gehen und dann danach schauen. Genau. So soll das sein, dass man auch ganz direkt dahin kommt zu der Information, die man sucht.
Genau.
Gut.
Und alle, die auch noch zuhören und sagen, oh wow, okay, ich bin selber Therapeutin oder ich bin sogar Kraniosakraltherapeutin, das wäre genau das, was ich gerne als Ergänzung haben möchte. Leider gibt es in Deutschland keine Ausbildung mehr. Also man müsste jetzt tatsächlich nach England. Das ist ja Matthew Appleton, der diese Ausbildung anbietet aus Bristol, England. Und er hat jetzt entschieden, dass er das eigentlich wirklich hauptsächlich in England und noch in Ungarn anbieten wird. Und ja, leider nicht im Moment mit deutschsprachiger Übersetzung. Wie wir schon verstehen können.
Sehr, sehr schade, ne? Vielleicht braucht es da noch ein bisschen Schwung, dass sich das auch noch mehr verbreitet.
Es hat sich sehr verbreitet und es war ja auch schon eine Ausbildung in der Schweiz geplant und dann ist er leider erkrankt. Man musste ganz doll zurückschrauben, ja. Also somit ist das wirklich, also wer das wirklich noch lernen will, der müsste wirklich diese Reise in Anspruch nehmen nach England. Es wird wahrscheinlich nicht mehr so sein, dass es irgendwo im deutschsprachigen Raum angeboten wird.
Mindestens.
Zumindest von Matthew, genau. Aber wir planen irgendwas.
Na dann, coming soon. Bleibt dran.
Bezogen sind, dass es einfach mehr IBT-Therapeutinnen braucht, überall. Und gerade eben diese Kombination mit der Kranio zusammen ist einfach wunderbar, weil die Eltern sich auch wirklich gut aufgehoben fühlen. Das ist wie so ein Rundumpaket für die Familien.
Ich mag euch noch fragen, gibt es noch was, was ihr neben der Kraniosakraltherapie oder dieser Therapie bei euch jetzt für sinnvoll haltet, gerade für Schwangere im Hinblick auf die Geburt oder auf die Begleitung ihrer Kinder? Ich weiß jetzt, Ursula, du bist jetzt einfach auch sehr in der pränatalen Psychologie mit drin. Was würdest du da gerne Schwangeren mit auf den Weg geben? Wo dürfen Sie hinschauen? Was darf vielleicht noch angeguckt werden?
Ja, tatsächlich stelle ich halt immer wieder fest, das ist, glaube ich, jetzt so ein kollektiv gesellschaftliches Problem, dass halt wirklich eine Schwangerschaft ist nicht mehr so was Wichtiges im Sinn von wichtig, ich nehme mir Zeit für die Schwangerschaft. Es ist, ich tue das eigentlich als erste Priorität hinstellen. Man sieht halt wirklich sehr oft, dass Frauen noch bis zum letzten Tag arbeiten, eigentlich gestresst sind und noch nicht verstehen oder es ist einfach noch nicht wirklich durchgedrungen, was Stress mit dem Baby machen kann in der Schwangerschaft. Und da wünsche ich mir wirklich sehr, dass das wieder mehr so ein bisschen ankommt bei den Müttern, bei den Schwangeren oder bei den Eltern natürlich. Es braucht ja immer beide dazu, dass da das Bewusstsein mehr da ist, hey, wie kann ich diesem Kind bereits als Ungeborenes begegnen? Wie können wir da eine schöne Bindung bereits machen? Wie können wir uns vorbereiten auf dieses Familiensein? dass das, ja, es ist für mich wirklich schade zu sehen, dass das oft wirklich so eine Nebensache geworden ist. Dieser Teil von der Schwangerschaft, wo eigentlich enorm wichtig ist, weil da geht's schon los. Da fängt die Bindung schon an, da fangen die ganzen Traumas an. Da haben wir wirklich diese erste Beziehung, die wir führen und die prägt uns ein Leben lang.
Ja. Also mehr, wieder mehr die Schwangerschaft zelebrieren, gucken, was braucht es, um in das ganze System Mutter und Kind Entspannung hineinzubekommen, sich kennenlernen. Das ist auch immer, was ich immer ganz viel hier versuche, über den Podcast, aber auch in meiner Arbeit zu vermitteln, mit als oberste Priorität zu sehen. Wie kann ich mich selber kennenlernen, um dann auch dieser neuen Rolle und diesem neuen, ja, dieser ganz neuen Situation zu begegnen, ne? Also.
Und ich gebe auch immer
Ja.
mit auf den Weg, sucht euch ein Netz, macht ein Netz um euch herum. Bildet so eine Gruppe an Menschen, wo ihr wisst, die sind da für mich, egal was ist, während der Schwangerschaft, aber auch direkt nach der Geburt. Schaut mal, wer kommt da in Frage, wer soll diesen Kreis füllen? Das oft ist es ja wirklich so dieses Alleinkämpferische. Schafft das schon oder ja, alle anderen schaffen das ja auch alleine. Das ist so schön, das ist so wertvoll, wenn man weiß, da sind drei, vier Menschen in meiner Umgebung, die sind wirklich da.
Ja, und ich kann mich fallen lassen. Also ich glaube, diese weibliche Qualität zu gucken, ich bin gehalten, statt in der männlichen Qualität zu bleiben, ich schaffe das hier, ich ziehe das durch.
Ja, und ich glaube auch, das ist wichtig, dass die Schwangerschaft auch von Mama und Papa. Ich möchte auch hier für die Väter was sagen, dass auch für die Mama und Papa und nicht nur für das Baby, die Schwangerschaft, die Geburt, ein Übergang ist. Denn wie Ursula das so schön gesagt hat, es werden ja neue Rollen verteilt. Ja? Wir Väter werden ja dann Väter von Ehemann oder Partner. Auf einmal bist du dann Vater. Und die 9 Monate sind ja auch für uns Väter mega spannend und mega aufregend. Ja, wir sehen ja nicht nur im Bauch wachsen, sondern wir spüren ja auch ein Trampeln, wir spüren oder hören das Herzschlag, wenn wir zum Frauenarzt mitgehen. Und das ist doch mega spannend. Und ich glaube, dieses achtsame damit umgehen in der Familie, in der Dreierbeziehung, Vater, Mutter, Kind, was ja dann schon da ist im Bauch, dass man das bewusster und achtsamer wahrnimmt. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Moment oder ein Punkt in unserer heutigen Gesellschaft, die ja doch sehr unachtsam und sehr, ja, weiß nicht, findest du andere Worte?
Abgelenkt.
Ja,
Ja,
doch,
sehr
das ist
gut.
schön, das ist
Ja.
schön abgelenkt. Doch, wir sind
Ganz genau.
doch heutzutage so sehr abgelenkt von der Außenwelt, von der Arbeit, von den Medien, TikTok, YouTube, Instagram, was auch immer. Und anstatt das bewusster wahrzunehmen, dieses Wunder, was da gerade in dem Bauch heranwächst, dieses Wunder, was unser Leben jetzt auf einmal komplett verändert. Und das ist so schön. Das
Ja.
bewusst wahrzunehmen, das möchte ich gern sagen, dass das mehr in den Köpfen der Menschen, in den Gedanken der Menschen, ins Bewusstsein der Menschen hinein.
Ja, so schön und so wichtig. Und von mir auch nochmal so ganz bewusst hier die Einladung zu schauen, gerade die Zeit der Schwangerschaft zu nutzen, als Vater, als Mutter mit sich selbst in Kontakt zu kommen und zu lernen, wenn man es noch nicht vorher gelernt hat, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. Weil das ist auch sowas, was ich so oft beobachte, wenn die Frauen genau das übergehen oder auch die Eltern, ne, insgesamt. Und dann plötzlich ist das kleine Wesen da, was sich doch sehr vehement für die eigenen Bedürfnisse einsetzt, ja, mit Sprechen, mit Schreien, mit ganz klarem, ich brauche jetzt die Aufmerksamkeit. Und Mütter, Väter haben nicht so diesen Kontakt gelernt, mit sich zu finden. Dann ist es dann doppelt schwer. Also ist das meine Beobachtung aus meiner Arbeit. Könnt ihr vielleicht teilen, ne?
Sehen wir eigentlich tagtäglich, genau. Ja. Und ich glaube wirklich, wenn man wirklich, wenn das wirklich in die Köpfe reingeht von uns Eltern, dass das ja auch wirklich ab dem ersten Moment anfängt. Wir sind da schon Eltern. Wir sind schon die 9 Monate Eltern, nicht erst ab dem Tag, wo das Kind geboren wird. Ich glaube, das macht so, wenn das wirklich mal reingeht, ich glaube, das macht so eine Veränderung. Ich glaube, dann ist man auch einfach mit seinen Bedürfnissen besser und nimmt sich ernster und mehr wahr. Und ja, ich glaube, es geht ganz viel über dieses Realisieren, über diese Perspektive, die man vielleicht anders sehen soll.
Und übers Spüren.
Genau.
Nicht abgelenkt sein oder weniger abgelenkt sein, weniger im Außen sein. Schön. Ah, oh, schön. Oh, ich liebe es, da so einzutauchen, muss ich sagen. Also finde ich sehr, sehr schön. Vielleicht mag ich euch noch fragen, ob es noch was gibt, was ihr jetzt so meinen Hörerinnen hier sagen möchtet, was wir jetzt noch nicht aufgegriffen haben oder was für euch noch fehlt.
Ja, vielleicht einfach nochmal irgendwie so in die Runde geben. Lasst euch wirklich helfen, lasst euch auf Händen tragen, bereitet euch wirklich gut vor, was auf euch zukommt. Und ja, es ist eine herausfordernde Zeit am Anfang, aber es gibt wirklich Hilfe. Holt euch Hilfe, wartet nicht zu lange, beißt nicht auf die Zähne, beißt euch durch und denkt, das ist jetzt halt so und da muss ich jetzt durch, sondern holt euch wirklich frühzeitig Hilfe. Mein Wunsch eigentlich an alle Eltern, aber natürlich auch an die Babys, dass die nicht so lange ausharren müssen.
Alle, die im System stecken, dass die nicht so lange ausharren müssen. Früher gab es mal den Spruch, dein Kind großzuziehen braucht ein ganzes Dorf. Und heute ist irgendwie im Bewusstsein der Menschen, es braucht nur zwei Personen, eine Mann. Ich glaube, daran liegt ein großer, großer Denkfehler heutzutage. Früher war Kinder großziehen Gemeinschaftsaufgabe. Und heute ist es eine Zweieraufgabe. Und ich glaube, wir sollten so langsam wieder da zurückgehen, wieder mehr die Gemeinschaft fordern.
Absolut. Absolut, weil dieses Grundgestresst sein ist ja das, was aktuell in so vielen Systemen ist und was sich dann immer weiter in die nächsten Generationen fortpflanzt sozusagen, ne? Und da die Aufgabe darin zu sehen, dass den Stress aus dem System zu nehmen, indem man das gemeinschaftlich angeht, ne? Ja.
Die Babys sind ja auch ganz anders. Also wenn man die Babys anfasst oder wenn man die Babys jetzt sieht, man denkt schon, das ist eigentlich normal, aber die sind ja alle eigentlich überspannt. Die haben alle einen Tonus, das ist Wahnsinn. Und man denkt wirklich manchmal, das ist schon so. Und ich hatte jetzt wirklich letztens wieder mal eine Mama, die hat wirklich sich ganz bewusst viel Zeit genommen in der Schwangerschaft und kam dann mit 8 Wochen mit dem Baby. Die hat auch zu Hause geboren. Und ist wirklich 6 Wochen nicht aus dem Bett gegangen mit dem Kind. Also auch keine Termine wahrgenommen, wirklich zu Hause im Bett gelegen. Und hat sich wirklich gut organisiert, dass da auch das Essen gekommen ist und, und. Und ich habe also noch, glaube ich, noch in meiner ganzen Praxistätigkeit noch nie so ein entspanntes Baby gesehen. Also schon so, dass ich gedacht habe, hups, was ist denn da irgendwie? Das noch? Ja, also unglaublich. Und da hat man auch gesehen, das ist eine ganz andere Einstimmung von den beiden. Das ist eine ganz andere Reaktionsfähigkeit, wo die Mama hat, wenn das Baby sich irgendwie meldet oder, also unglaublich. Und selbst diese Mama, die war sich ja so bewusst und es war auch wirklich so, nach einer Sitzung habe ich gesagt, es gibt nichts, tatsächlich nichts, aber sie hat trotzdem den Schritt gewagt und gesagt, ich will jetzt noch so eine Sitzung haben. Obwohl sie ja eigentlich keine Probleme hatte mit dem Baby sozusagen, Anführungs- und Schlussstriche, hat sie gefunden, das möchte sie jetzt einfach noch so eine Sitzung haben. Und das war total schön. Auch für mich, das zu erleben, weil wir sehen natürlich ja immer nur Mamas, die kommen mit sehr überspannten Babys. Also, da muss was dran sein, an dem sich die Zeit nehmen und sich gut schauen und das alles in Ruhe machen.
Ja, also das wäre schon mal auch ein Tipp, ne, für Eltern jetzt, wenn sie schon Eltern sind und das Gefühl haben, ich habe viel Spannung in unserem ganzen System, dieses ich nehme mehr Zeit, ich gehe in die Beobachtung, ich gehe wirklich in die Aufmerksamkeit für mein Kind. Gibt es noch was, was man oder was Eltern vielleicht jetzt aus eurer Sicht schon angehen können, wenn sie zum Beispiel sagen, ja, mir fällt das schwer im Alltag, ich habe nicht direkt den Zugang zu dem nächsten Therapeuten. Gibt es was, was ihr noch mit auf den Weg geben könnt?
Mir ist noch eines wichtig, auch noch die Lanze zu brechen für die Eltern, wo sagen, ja, das ist bei uns halt nicht alles so wunderschön. Bei uns ist es schwierig und wir müssen beide ganz viel arbeiten und, und. Und auch da möchte ich jetzt, das ist nicht alles nur Paradies, das weiß ich, aber auch da nochmal zu sagen, auch die Eltern, wenn die sich nachher Hilfe holen, es ist alles noch möglich, das zu wandeln. Das ist das Geniale an den Babys, die sind noch so einfach, die können noch so schnell, können die Sachen wieder verarbeiten und wieder, ja, ich würde jetzt fast, ich mag das Wort heilen nicht so, aber die kommen wirklich wieder in eine Regulationsfähigkeit, wo eben auch möglich, also einfach zu sagen, dass es ist nicht alles verloren, wenn ich jetzt in der Schwangerschaft mir nicht gut geschaut habe, das ist mir noch wichtig zu sagen. Mhm. Also, aber jetzt noch zu dem, was du sagst. Vielleicht möchtest du noch was sagen.
Ja, ich möchte mich noch auch das noch mal verstärken, was Ursula gerade gesagt hat. es ist unbedingt, dass jetzt jede Frau, die Monate zu Hause bleiben muss und dann noch einmal wirtschaftliche Nöte hat, das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen, dass das Kind in einer geborgenen, sicheren Umfeld groß wird und vor allem in einem bindungsorientierten Umfeld. Und dieses Bindungsorientierte, das ist das, wo ich denke, wo dann vieles, was vor der Geburt oder während der Geburt nicht so gut gelaufen ist, geheilt werden kann. Und das, ich glaube, wir können dann wirklich offen über Heilung reden. Weil über dieses sichere Feld und bindungsorientierte Feld kann vieles aufgefangen werden.
Ja.
Familien, die sich das auch nicht leisten können, 9 Monate zu Hause zu bleiben. Das ist auch nicht der Fall. Wir wollen eher transportieren, dass es darum geht, ein sicheres und bindungsorientiertes Feld zu schaffen. Für das Kind und für Mama und Papa.
Und da könnte man jetzt natürlich so, vielleicht jetzt, weil ich ja Hebamme bin, ne, hätte ich jetzt so direkt so praktische Ideen, ne, die ich vielleicht hier jetzt einfach noch einwerfen möchte. Also das ist einfach auch das klassische Thema, ganz viel Bonding, ganz viel Haut auf Haut, tragen, aufmerksam dem Kind gegenüber sein, ne, schauen, also dass man einfach auch bei direkten Äußerungen von Seiten des Babys auch reagiert. Ne. Je kleiner die Babys, desto ad hocker, sagt man das so? Desto mehr direkter reagieren und in den Körperkontakt gehen, in die, ja, also bindungsorientiert da sein. Einfach lauschen, ne? Das habt ihr so schön am Anfang gesagt. Immer wieder lauschen. Und was ich in meiner Arbeit oft sage, die Aufgabe der Eltern ist es nicht, die Kinder zur Ruhe zu bringen, sondern ihnen zuzuhören, sie sprechen zu lassen. Also wirklich, dass sie die Einladung haben, sich auszudrücken. Also das sage ich auch schon seit Jahren immer wieder. Weil viele denken ja immer, ja, mein Kind soll ruhig sein. Mein Kind, ne, wenn es schreit, mache ich was falsch. Das ist oft was, ne, was Eltern so für sich verstehen. Was aus meiner Sicht aber ganz, ja, wirklich auch zu Problemen führt, ne? Weil Eltern dann irgendwie sich völlig verzetteln in irgendwelchen To-Dos, die sie alle gelesen haben im Internet, was man denn machen kann, dass das Baby nicht mehr schreit. Und wenn sie da die Einladung haben, immer wieder zu gucken, nee, hör doch erstmal deinem Baby zu, was es dir sagen möchte, dann ist man schon in der Bindung, ne? Ist man schon in der Aufmerksamkeit.
In der Beziehung.
In der Beziehung, genau. Schön.
Ja, praktische Tipps gebe ich dann auch oft wirklich den Eltern mit. Ich sage immer, also wenn jetzt eine Mama kommt und sie sagt, das Kind ist 24/7 in der Trage, dann horche ich auch mal auf. Also ich finde immer, gebe immer mit so von allem ein bisschen. Also nur Tragekinder, denke ich, bin ich, also nein, nicht nur denke ich, das spüre ich, da ist auch irgendwas, da ist ein Thema. Wenn Kinder nur getragen werden können, damit sie ruhig sind, dann ist irgendwie was im Raum, was nicht ausgesprochen ist. Also da lauert irgendwas. Da bin ich immer, da horche ich ganz gut hin. Also ich mag eigentlich immer so mitzugeben, tut mal alles so ein bisschen ausprobieren. Also mal vielleicht Kinderwagen, dann Trage, dann vielleicht auch mal versuchen, einfach ablegen neben dir, immer im Kontakt mit dir, aber einfach alles ein bisschen ausprobieren. Einfach auch zu sehen, wie kann sich das Baby fein fühlen in deiner Nähe, ohne dass es jetzt immer geschaukelt wird. Weil es hat ja schon immer dieses Bewegungsmuster drin. Wie ist es, wenn es mal ganz zur Ruhe kommt? Kommt dann irgendein Thema hoch und es würde schreien? Und du nimmst es einfach schnell in die Trage, damit es wieder ruhig ist, dann ist es auch nicht der Zweck von der Trage.
Ja, im Sinne auch der Unterstützung zur Regulation und nicht ein Abnehmen der Regulation. Also das ist ja auch manchmal dieses Bedürfnis der Eltern sozusagen, immer den Kindern das abzunehmen, was gerade da hochkommt, ne?
Gleich nicht für alles. Und da finde ich auch die Babyindustrie, also die bringt ja eigentlich jeden Tag irgendein neues Instrument raus, um die Kinder so ruhig zu halten. Angefangen bei all den Wippen, bei den Klängen, bei den, was auch immer es alles gibt, Apps und Zeug. Also ich bin da selber staunig immer, was die Eltern wieder an neuem Zeug haben. Ja, und da sage ich eigentlich immer, schmeiß das ganze Zeug weg. Braucht es nicht.
Ist halt auch immer wieder eine Ablenkung dessen, dass wir doch mit dem Kind in Beziehung gehen.
Ja.
Ein Ersatz sozusagen. Und das vermittelt ein Stück weit, ja, das kann ja auch was anderes, aber was, das Kind geht im Grunde dann ja leer aus.
Ja.
Das ist eigentlich die echte Beziehung fehlt dann. Und das ist ja eigentlich das, was wir uns wünschen. Und ich glaube, das wünscht sich jeder Mensch.
Ja. Und diese Fähigkeit der Bindung und Beziehung wird ja auch in dem Alter trainiert. Dann spätere Bindung und Beziehungsfähigkeit wird dort gelegt.
Glaubt ihr, dass das Thema Bindung und Beziehungsaufbau auch deshalb gerade jetzt in dieser heutigen Zeit so schwierig ist, weil viele der Eltern, also die jetzt Eltern werden, auch eigene Themen haben zum Thema Bindung und Beziehung, ne? Schwierige eigene Beziehung, weil gerade die Generation vorher war ja die, wo man auch schon, ne, dieses, jedes Kind kann schlafen lernen, so und muss da alleine durch.
Ich glaube, da muss man auch ein bisschen sehen, dass wir in Deutschland den Zweiten Weltkrieg hatten. Und ich glaube, das ist einfach ein gesellschaftliches Trauma, was wir Enkelkinder immer noch mit uns tragen. Und unsere Eltern wurden halt von diesen kriegstraumatisierten Menschen erzogen, geboren und erzogen. Und diese Erziehungsstile haben sie auch zum Teil an uns weitergegeben. Und natürlich werden wir oder wir als Eltern dann haben natürlich auch entsprechende Bindungs- und Beziehungsthemen, die wir dann an unsere Kinder weitergeben. Und ich glaube, gerade für uns in Deutschland lebenden Menschen ist das schon ein großes Thema, was wir so noch nicht aufgearbeitet haben.
Um was es lohnt, hinzuschauen. Um es nicht ungefiltert weiterzugeben. Ja. Schön. Aber ich würde es jetzt gern so rund machen. Ich werde natürlich auch verlinken, wie man euch findet. Ne? Vielleicht gibt es ja auch die ein oder andere Zuhörerin in der Schweiz. Das wäre auch mein großer Wunsch, ne, dass, wenn ihr das jetzt weitergebt, da auch die Menschen in eurer Gegend erfahren, was ihr macht und natürlich euch dann auch aufsuchen können. Und wenn ihr möchtet, seid ihr noch offen für die letzten 5 Fragen, die ich euch stellen möchte. Also ich würde es jetzt einfach gerne, wenn ihr möchtet, so im Ping-Pong-Effekt machen, dass ich eine Frage erst, genau, startet jemand von euch und dann die nächste Person und so weiter. Und gerne schön nah ans Mikro. Wir haben, also ich sage das jetzt hier mal offen, einfach so mitten im Podcast noch. Es ist ein bisschen schwierig mit unserer Akustik heute, aber ich glaube, die jetzt hier, es passt eigentlich gut zum Thema, die wirklich hier lauschen wollen und sich dafür interessieren, die machen ganz weit die Ohren auf und kriegen alles mit. Große Einladung an die Achtsamkeit sozusagen. Ja, Ursula, magst du starten? Was ist für dich Liebe? Gerne ganz intuitiv.
Liebe ist für mich eigentlich die Seele eines Kindes, zu achten, bevor es Worte hat.
Oh.
Das ist mega schön.
Sehr schön.
Ja.
Steven?
Mich ist Liebe eigentlich etwas, was sehr vielfältig ist. Ich kann meine Eltern lieben, ich kann meine Frau lieben, ich kann meine Kinder lieben. Und das auf einer sehr, sehr unterschiedlichen Ebene und Art und Weise und die auch unterschiedlich ausgedrückt wird. Und Liebe ist so vielfältig und ich glaube, ich kann das nicht in ein, zwei Sätzen wiedergeben. Und deswegen möchte ich es auch gern so stehen lassen. Liebe ist etwas Großartiges, Vielfältiges und hat sehr viel mit Glück und Beziehung zu tun.
Auch schön, ja. Ursula, was ist für dich Glück?
Glück ist für mich tatsächlich, wenn ein Moment alles stillsteht. Diese Stille.
Also ein achtsamer Moment.
Ja. Das ist ein wunderschöner Ausdruck für Glück. Kann ich nur so bestätigen. Und auch für mich bedeutet das ein achtsamer Moment, dieses Glücksgefühl, dieses Gefühl der Selbstanbindung. Das ist für mich Glück, ja.
Sehr, sehr schön. Und was bedeutet für euch oder was, ja, für dich jetzt erstmal, Ursula, Freiheit?
Freiheit bedeutet für mich wirklich im Moment zu entscheiden können, was ich nicht tun möchte.
Nein sagen zu können.
Freiheit bedeutet für mich doch einen gewissen Grad an wenigen Ängsten und den drei Grundängsten, von denen ich vorhin gesprochen habe. Die Angst, nicht zu genügen, die Angst, Kontrolle zu verlieren, die Angst, die Bindung zu verlieren. So ressourciert im Leben stehen, dass ich wenig von diesen Ängsten habe und dadurch freie Entscheidungen treffen kann und dadurch Grenzen setzen kann und dadurch sagen kann, das bin ich, der bin ich. Das will ich. Und das nicht.
Schön. Und Ursula, für was bist du gerade dankbar?
Bin gerade enorm dankbar für unser Podcast-Interview heute Abend und das mache ich den Bogen zu eigentlich zu unserer Arbeit, zu meiner Arbeit jeden Tag, die ich machen darf. Wirklich ein Dürfen. Ja. Dafür bin ich sehr dankbar.
Ja. Da möchte ich mich anschließen, aber ich bin auch noch dankbar für meine drei Kinder, die ich habe.
Sehr schön.
Und große Lehrmeister waren in meinem Leben, die mich sehr viel gelehrt haben. Bin froh, dankbar für meine Frau, die mich begleitet, ja, unterstützt, hält, mir Beziehungen lehrt und für vieles, vieles, vieles.
Ich fühle es gerade total. Oh, das ist schön. Gerade so eine Schwingung der Dankbarkeit hier kommt hier durchs Mikro über den PC. Und meine letzte Frage ist immer, und finde ich auch spannend, wenn du was mit einem Fingerschnipsen ändern könntest, was wäre das?
Ich würde schnipsen, dann wünsche ich mir, dass alle Babys auf der Welt verstanden werden, gehört werden und dass man ihnen wirklich echte Beziehung leben kann.
Ja, wenn ich mit dem Finger schnipsen könnte, ich würde mir viel mehr Sicherheit und Geborgenheit in dieser Welt wünschen, dass die Menschen mehr zur Ruhe kommen, mehr Möglichkeiten haben, zu sich zu kommen und dadurch ein sicheres, geborgenes und Beziehungsfeld aufbauen können. Zu sich, zu ihren Kindern, zu ihren Partnern, zu ihren Eltern. Dann wäre der Planet doch etwas viel schöner.
Hätte auch einen riesen Einfluss auf alles, ne? Auf das friedvolle Miteinander, auf so vieles, ja. Wenn wir so an der Basis arbeiten könnten mit dem Schnipsen. Ja, was mir immer wieder kommt, ist der Wunsch nach mehr Bewusstheit in dieser Welt für all die Dinge, auf die es ankommt oder auf die wenigen Dinge, die es ankommt, ne? Wenn man das runterbricht sozusagen. Um ja mehr Zufriedenheit, mehr Frieden im Ganzen, ne, zu gestalten. Mit sich selbst und mit dem Drumherum, mit seinen Lieben, aber auch mit dem Ganzen, mit dem man so lebt. Danke, danke, danke. Oh, ich bin ganz selig jetzt mit euch. Also ich bin auch super dankbar jetzt für den Podcast. Ich habe euch total gerne gelauscht, habt ihr ja gemerkt, vielleicht auch immer meinen Impulse mit reingegeben. Es war auch mein großes Bedürfnis. Ich hoffe, es hat jetzt für euch auch gepasst. Und übergebe euch gern nochmal das Abschlusswort. Ich würde, das hatte ich schon erwähnt, einfach alles in die Shownotes packen, wie man euch findet, wie man auch jetzt, ne, vielleicht da die Richtung, die Ausbildung, das packen wir einfach auch mit rein, ne, für alle, die das jetzt hier hören, sagen, das interessiert mich jetzt so sehr, da will ich mehr darüber wissen. Gibt es vielleicht noch irgendwas an Literatur? Das wäre vielleicht noch eine Idee, ne, was, falls ihr euch, wenn es euch jetzt nicht einfällt, können wir das auch gerne nachliefern. Es gibt ein Buch, wunderbar. Könnt ihr vielleicht nochmal darauf eingehen, gleich kurz? Und nochmal, wenn ihr möchtet, so letzte Worte an die Hörerinnen und Hörer hier mit rausgeben.
Ja, dann möchte ich gleich nochmal auf das Buch verweisen von unserem Lehrer Matthew Appleton. Das Buch heißt Impulse zur Ganzheit und widerspiegelt eigentlich die komplette Arbeit von Matthew in den letzten 20, 30 Jahren, wie er die IBT entwickelt hat, und eigentlich das, die ganze IBT-Arbeit wird hier in diesem Buch geschrieben.
Und vieles mehr. Also es geht richtig, richtig tief. Also
es ist relativ neu, ich habe es noch nicht durchgelesen können, aus Zeitmangel heraus, aber es ist sehr empfehlenswert. Wer sich mehr dafür interessiert, mehr eintauchen will in die Materie, dann ist das Buch genau das Richtige.
Wunderbar.
Wir selber haben noch keine Bücher geschrieben. Das kommt vielleicht dann auch irgendwann, aber im Moment in unsere Hände noch gefragt in der Praxis. Da müssen wir noch ganz viele Familien begleiten und genau.
Und je mehr Erfahrung wir haben, umso besser.
Ja. Ja, und das ist vielleicht auch schon das Abschlusswort. Also wir wünschen wirklich, ja, in diesem Sinne, auf diesem Kanal einfach allen Familien wirklich die richtigen Zuhörer und Zuhörerinnen.
Ja, schön.
Als Abschlusssatz: Beziehungsarbeit ist, wer besser mit sich selbst in Beziehung treten kann, kann auch besser mit anderen Menschen in Beziehung treten, und dieser Planet wäre so viel friedlicher.
Oh ja, oh ja. Sehr schönes Schlusswort. Ich danke euch von Herzen, dass ihr heute hier wart, dass wir das hier nach draußen geben dürfen, und bin mir sicher, dass es schon den ein oder anderen Impuls gibt, um mehr in Beziehung zu gehen. Also ich denke mal, das ist so ein bisschen Friedensarbeit, die wir hier leisten.
Eins kann ich noch bieten zum Schluss. Und zwar, ja, also wenn jetzt auch wirklich Eltern dabei sind oder Erwachsene oder einfach, wo selber jetzt sagen, hups, ich glaube, ich habe da tatsächlich Themen, eigene Themen. Also wir bieten ja auch wirklich Selbsterfahrungsworkshops an für Erwachsene, wo wir tatsächlich zu diesen Themen gehen, wo die sagen, oh, ich habe immer die gleiche Prägung, ich habe ein Problem mit Beziehungen oder ich habe ein Problem mit Geld oder mit Nahrung, was auch immer, bieten wir wirklich Workshops an. Jetzt ganz aktuell nochmal Ende Oktober dem Thema wirklich Nabelschnur. Die Nabelschnur haben wir jetzt eigentlich noch gar nicht so groß erwähnt, aber das ist ein Riesenthema, also da könnte man 3 Tage nur darüber reden. Die erste Verbindung eigentlich, die erste Beziehung, wie prägend die ist und was da alles draus entsteht. Also wenn es da Menschen gibt, die sagen, hey, das interessiert mich, ich glaube, ich habe da wirklich frühe Themen. Also da gibt es auch eben selbst Erfahrungsworkshops für Erwachsene.
Vielleicht sollten wir da noch mal was Neues für aufnehmen.
Ja. Das muss ein neuer Podcast her.
Genau.
Weil ich jetzt echt gerade überlegt habe, sollen wir das Thema jetzt noch aufgreifen? Aber ich glaube, das sprengt jetzt den Rahmen.
Ich glaube einfach, die IBT ist von dem, was sie bedient, so vielfältig, dass du das in 1 Stunde oder 2 Stunden gar nicht alles besprechen kannst.
Aber wir sind mal reingeschnuppert. Das ist schon wertvoll. Wenn jetzt schon mehr Leute erfahren, dass es das gibt, weil für mich war es ja jetzt auch recht neu. Also von daher finde ich das schon super wertvoll. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und wir sagen auch Danke da draußen den Hörerinnen, den Hörern, die sich hier auch die Zeit genommen haben zu lauschen und wahrscheinlich manchmal ein bisschen genauer hingehört haben, aber das ist ja vielleicht auch ganz gut. Das war so ein bisschen sollte so sein. Und würden jetzt einfach Ade sagen. Alles Liebe da draußen. Tschüss.
Tschüss, ihr Lieben.
Danke dir fürs Lauschen dieser Episode. Und vielleicht geht es dir wie mir, dass ich ein ganz weiches Herz bekommen habe in diesem Gespräch und jetzt auch beim Nachhören. Und dass du neugierig geworden bist, auf welchen Ebenen du mit deinem Kind noch in den Kontakt kommen kannst. Und wenn du da mehr Unterstützung wünschst, dann schau doch einfach über die Shownotes, ob du auf der Homepage da fündig wirst, in deinem Wohnbereich nach einem IBT-Therapeuten oder eine Therapeutin. Und vielleicht magst du da einfach noch mehr wissen, interessierst dich für das Buch, all das habe ich verlinkt in den Shownotes. Und wenn ich dich in irgendeiner Form unterstützen darf und kann, in der Zeit des Mama-Werdens, in dieser großen Umbruchphase, wenn du ja dir dann noch mehr Begleitung, mehr Selbstsicherheit für dich selbst wünschst, dann komm ganz gerne mit mir in den Kontakt. Auch ich bin bei Instagram zu finden und es gibt natürlich auch hier in diesem Podcast schon so viele Folgen, wo ganz verschiedene andere Themen aufgegriffen worden sind, die dich unterstützen dürfen, die dich begleiten dürfen in deiner Schwangerschaft oder in deinem Mama-Sein. Noch eine kleine Bitte meinerseits. Wenn dich diese Episode angesprochen hat, dann hinterlasse gerne eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Spotify. Und wenn du eine Freundin hast, eine Familie hast, an die du vielleicht gedacht hast, während du diese Folge gehört hast, dann sende sie doch ganz gerne weiter. Wir freuen uns auch sehr, wenn du diese Folge auf deinen sozialen Medien verteilen möchtest. Fühl dich da ganz gerne eingeladen und ich danke dir da von Herzen. Und ich wünsche dir jetzt von ganzem Herzen alles, alles Liebe, eine gute Zeit, eine verbindende Zeit in deiner Familie. Deine Christina.